Im Psychotop. Klartext über Psychotherapie. Ist mehr Therapie wirklich immer besser oder führt der aktuelle Psycho-Hype nicht manchmal auch in die Irre? Im Welts-Podcast im Psychotop spricht die bekannte Psychotherapeutin Gitta Jakob mit ihren Gästen über Chancen und die Grenzen von Psychotherapie ohne therapeutisches Gesäusel. Dafür mit Erfahrung, Fakten und gesundem Menschenverstand.
Hallo lieber Christian Rupp, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist und mit mir darüber sprichst, warum wir die Kontraindikationen von Psychotherapie ernster nehmen sollten.
Ja, danke schön. Vielen Dank, liebe Gitta, für die Einladung und ich freue mich auch aufs Gespräch. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Wir haben uns ja witzigerweise über die Diskussion auch zu diesem Podcast erst kennengelernt. Du bist, so wie ich auch, psychologischer Psychotherapeut, hast studiert und promoviert in Münster und bist mittlerweile in Schleswig-Holstein in der Praxis niedergelassen. Mhm. Und du bloggst auch und publizierst auch zu den Themen, über die wir heute sprechen, zuletzt mit deinem Buch Blackbox Psychotherapie von Irrtümern, Missständen und Lösungsansätzen, das im Kohlhammer Verlag erschienen ist.
Genau, richtig.
Super. Und wie immer hast du uns zwei Fallbeispiele mitgebracht, um das Thema Indikation von Psychotherapie vom Praktischen her zu starten. Und wie immer, sei mal erwähnt, an der Stelle sind die verfremdet und so, dass sie nicht ganz reale Personen mehr wiedergeben.
Mhm. Ja, genau, richtig. Also zwei Fallbeispiele habe ich ja mitgebracht, oder ich hatte dir ja mehrere geschickt, die zwei haben wir jetzt ausgewählt, ne? Die gehören quasi schon zu zwei unterschiedlichen Kategorien. Die eine Kategorie haben wir genannt Patienten, die einfach bei uns falsch sind, und die andere Kategorie, mindestens eine Kontraindikation liegt vor, wenn nicht sogar mehrere. Das erste Beispiel stammt aus der Kategorie Patienten, die bei uns einfach falsch sind. Da geht es hauptsächlich wirklich darum, dass eigentlich die Indikation fehlt. Das ist das Beispiel von einer Patientin Mitte 30, die auf Drängen ihrer Hausärztin und wohlgemerkt ohne eigenes Anliegen ein Erstgespräch wahrnimmt und vor allem eine Fülle von den buntesten mannigfaltigen körperlichen Symptomen beschreibt, von chronischen Schmerzen über kognitive Einbußen, die wirklich altersuntypisch sind, mit Mitte 30, bis hin auch zu diversen Verdauungsbeschwerden, ne, so gastrointestinale Beschwerden, aber eben komplett ohne psychotherapeutische Themen. Also das heißt, keine problematischen Verhaltensweisen, keine Kindheitsprägungen, die sie selbst ungünstig findet oder die mir auffallen. Und wo es aber so war, dass infolge der Beschwerden und der häufig gehörten ärztlichen Botschaft, ne, wir wissen auch nicht, was es ist, kennt man ja im Gesundheitssystem häufig.
Ist irgendwie, muss psychosomatisch sein, ja, so ungefähr.
Genau. Da war es bei dieser Patientin tatsächlich so, dass, weil die Patientin verständlicherweise total verzweifelt war, weil nie jemand was fand und die Beschwerden nicht aufhörten, dass sie bei einem der Termine bei ihrer Hausärztin wirklich dann in Tränen ausbrach, verständlicherweise, was dann aber halt das Ganze ins Rollen brachte, weil die Hausärztin daraufhin dann den Verdacht äußerte, dass die Patientin vermutlich doch eine Depression habe, schließlich weint sie ja, und dann halt den Fehler machte, ne, sämtliche Körpersymptome damit zu erklären oder die Annahme zu treffen, dass sie damit zusammenhängen würden. Dann ging das leider noch weiter, die Hausärztin vermutete dann ein Kindheitstrauma, Stichwort der Körper spricht mit ihnen. Also da kam die psychosomatische Genese hoch, obwohl man ja eher von somatopsychisch hier eigentlich ausgehen würde.
Ne? Ja, genau, weil das natürlich solche somatischen Symptome auch belastend sind, ist ja logisch. Ja.
Richtig. Und genau, das Erstgespräch habe ich dann vor allem bei dieser Patientin dazu genutzt, festzustellen, ob jetzt irgendwas an der psychosomatischen Hypothese dran sein könnte. Es ergab sich tatsächlich nach sehr gründlicher Prüfung nichts. Und das Ganze ging halt so aus, dass ich nach Monaten von ihr nochmal hörte, ne, weil ich ihr gesagt habe, bitte sagen Sie mir, was weiter daraus wird. Ich habe ihr halt dieses PTVL-Formular nach der Sprechstunde mitgegeben, wo ich quasi deutlich gemacht habe, ich sehe als Psychotherapeut keine psychosomatische Genese. Und dann erfuhr ich halt 11 Monate, glaube ich, später, dass bei ihr dann nach langer, langer Suche in so einem Zentrum für seltene Krankheiten zwei Sachen gefunden wurden, nämlich ein systemischer Lupus und eine Endometriose.
Okay. Endometriose ist ja, by the way, gar keine seltene Erkrankung, ne?
Nee, so selten nicht, genau.
Ja. Okay, finde ich ein super spannender Fall, weil ich denke, das kennen viele Kolleginnen, dass so Leute mit unklaren Beschwerden kommen und werden geschickt als psychosomatisch. Aber bevor wir da einsteigen, schilder uns mal noch das zweite Fallbeispiel.
Ja, das zweite ist tatsächlich aus der Kategorie Indikation, liegt durchaus vor, aber es gibt halt mindestens eine Kontraindikation. Das ist ein 57-jähriger, sehr reflektierter, männlicher Patient gewesen, mit einem beruflichen Hintergrund im sozialen Bereich. Der war Sozialpädagoge, in der Jugendhilfe hat er gearbeitet. Und das Wichtige bei dem war, der hatte 5 ambulante Vorbehandlungen, also ambulante Psychotherapien, über 11 Jahre insgesamt, kam aus eigenem Antrieb zum Erstgespräch, Aber es wurde halt sehr schnell klar, dass in allen 5 Vorbehandlungen immer das gleiche Thema bearbeitet wurde oder halt auch nicht, nämlich ein dependentes Grundmuster in Beziehungen, in Partnerschaften, also in der auch andauernden immer gleichen Partnerschaft. Das Muster aber vollkommen unverändert geblieben ist, sehr klar ihm bewusst war, ne? Also es war auch innerhalb des Erstgesprächs nach 15 Minuten lag das alles sehr transparent auf dem Tisch, um was es geht.
Also, dass er dependent ist und dass er seiner Partnerperson irgendwie immer alles recht machen will und sie da schlecht behandeln lässt und all diese Themen
Richtig,
war.
genau. Also das ganz Klassische, was man sich darunter vorstellt. Und es stellte sich dann heraus, dass er im Grunde am laufenden Band halt Schuldgefühl vermeidet, weil er das nicht aushalten oder erleben will. Also klare Erlebnisvermeidung. Und darum drehte es sich. Und der Patient sagte dann auf die Frage nach seinen Zielen 2 Dinge. Das erste war endlich herausfinden, warum ich so bin. Der Fun Fact hier war halt, dass das nach 15 Minuten auf dem Tisch lag. Also der ganze biografische Hintergrund war vollkommen ersichtlich und super
Hat er ja auch
transparent.
in den Vorbehandlungen sozusagen schon gut erarbeitet.
Ja, also wahrscheinlich mehr als einmal. Und das zweite war, dass er sagte, er will einen Weg finden, bei dem er sicher sein kann, dass er keine Schuld hat. Also sprich, das Ziel nie wieder Schuldgefühl erleben, was natürlich ein unmögliches Ziel ist, ne?
Okay, cool. Ich denke, auch diesen Fall kann man sich gut vorstellen. Und das ist dann sind ja auch häufig Fälle, die auch Leid vortragen und unbedingt Psychotherapie machen wollen und durchaus ein Anliegen haben, anders
Ja.
als die Patientin Nummer 1. Das ist cool. Du hast gerade schon die beiden Kategorien benannt, so von fehlender Indikation. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären und vielleicht auch die Titel sozusagen noch mal rübergeben?
Ja, unbedingt. Also ich finde es bei dieser ganzen Indikations- und Kontraindikationsgeschichte immer ganz hilfreich, quasi so ein bisschen eine Anlehnung an Kurvendiskussionen in der Mathematik. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache, von notwendigen und von hinreichenden Bedingungen zu sprechen. Also sich quasi klarzumachen, die Indikation ist im Grunde, ne, die notwendige Bedingung, also das Vorliegen einer behandlungsbedürftigen psychischen Störung oder in Ausnahmefällen einer körperlichen Erkrankung mit psychischer Beteiligung. Also Stichwort F54, ne? Und das muss ja erstmal gegeben sein, aber das alleine ist ja noch nicht hinreichend, um tatsächlich zu sagen, dass eine Psychotherapie Sinn ergibt und auch etwas bringen wird. Das heißt, es gibt natürlich den Fall, dass es quasi gar keine Notwendigkeit gibt, also keine Indikation, aber es gibt natürlich auch diverse Unterkategorien von Kontraindikationen, also quasi nicht vorhandenen, hinreichenden Bedingungen. Und da ist, finde ich, eine ganz wichtige Quelle, also zumindest vor allem relevant für uns Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten mit Kassenzulassung, einerseits das Sozialgesetzbuch 5 und andererseits die Psychotherapie-Richtlinie, die da ja ziemlich eindeutig eigentlich sogar ist und wo es sich wirklich lohnt, mal reinzuschauen.
Ja, ich hänge gerade noch der erste Fall, um es einmal sozusagen wieder praktisch zu machen. Der erste Fall von der Frau, wo sich letztendlich der Lupus rausgestellt hat, das wäre ja sozusagen die Situation, da ist die notwendige Bedingung der Indikation schon gar nicht gegeben. Also es gibt zwar Leid und es gibt unerklärte Beschwerden, aber letztendlich wird vorschnell von, oder was heißt vorschnell? Das ist ja erst im Zentrum für seltene Erkrankungen gefunden worden. Es ist so ein bisschen aus Ratlosigkeit der Ärzte, die damit zu tun hatten, wird irgendwann der Stempel psychosomatisch draufgedrückt und dann kommt sie zum Psychotherapeuten. Und das wäre sozusagen typisch, würdest du sagen, für die Kategorie, hier gibt es eigentlich gar keine Indikation.
Ja, also ich finde, es ist ein sehr typisches Beispiel, ne? Also dafür, dass es tatsächlich an Indikationen im Grunde fehlt, weil einfach, ne, somatopsychisch und psychosomatisch verwechselt wurde, was ja jetzt auch nicht irgendwie ein globales Bashing von Hausärzten oder Hausärzten sein soll, die sind halt auf andere Sachen spezialisiert, ne?
Genau,
Aber
und sie wollen helfen und sie nehmen die psychische Belastung wahr und sie sind ja auch nicht trainiert darin, jetzt das unbedingt selbst festzustellen. Also die Idee,
ja.
zumindest zur Indikationsstellung bei dir vorbeizukommen, bei so einer Patientin, ist jetzt ja nicht dumm. Und jetzt
Ja.
der zweite Fall, da würdest du sagen, es liegt zwar insofern eine Indikation vor, als es sozusagen ein psychologisch gut beschreibbares, biografisch erkennbares, mit Mustern gut definierbares etc. Problemmuster vorliegt, aber was fehlt denn? Lass uns da gerne ein bisschen praktisch bleiben. Was fehlt da typischerweise?
Ja.
Aber gerne auch mit Bezug, ich finde, das fand ich ja sehr spannend, dass du auch diese ganzen Sozialgesetzbücher und Richtlinien und so weiter einfach da auch ranziehen kannst, um zu sagen, hey Leute, da ist keine Indikation für Psychotherapie und hier steht's.
Ja, also das Klassische bei dem zweiten Fallbeispiel würde ich halt sagen, dass da das ist, was so ganz versteckt in der Psychotherapie-Richtlinie in Paragraph 27 irgendwo steht, bei den Dingen, die dazu führen, dass man besser keine Psychotherapie machen sollte. Und das würde ich am ehesten einfach als die fehlende Umstellfähigkeit beschreiben, ne? Also das heißt, Es ist Einsicht da, offenbar, und es ist ja auch wahrscheinlich sogar eine Änderungsmotivation da, aber die Vorbehandlungen zeigen ja sehr eindrücklich, dass einfach die Fähigkeit, im Endeffekt den letzten Schritt zur Verhaltensänderung zu gehen, einfach nicht da ist. Also zum Beispiel, weil die Vermeidungstendenz zum Erleben von Schuldgefühlen so groß ist, dass das einfach bisher nie gegangen wurde. Ne?
Ja.
Und also da wäre quasi dieser Punkt Umstellfähigkeit, würde ich sagen, der springende Punkt, erkennbar halt an den wirklich nicht so erfolgreichen Vorbehandlungen, zumindest mal Response halt definiert, als es ändert sich wirklich was im Leben des Patienten.
Ja, was sind denn noch so typische Punkte, wo du sagen würdest, da gibt es zwar eine Indikation im Sinne von der psychischen Problematik, aber es gibt Kontraindikationen?
Das würde ich sagen, ist ganz oft der Fall, wenn einfach ein erkennbares Leid schon da ist, aber nicht wirklich eine Veränderungsmotivation. Ne? Also der klassische Fall von Leidensdruck, ja, Veränderungsmotivation nicht oder zumindest keine Änderungsmotivation, die jetzt etwas mit einem selbst zu tun hat. Da gibt es dann natürlich so krasse Beispiele, wie so der Prototyp von narzisstischen Patienten, der kommt und sich eigentlich nur über alle möglichen anderen Menschen in seinem Umfeld beklagt und sagt, wenn die weg wären, dann wäre alles super. Also ich habe ja dir das eine Fallbeispiel mal im Vorgespräch geschildert von dem Patienten, der tatsächlich reinkam und allen Ernstes sagte, nur dass sie es direkt wissen, an mir ändern will ich gar nichts.
Genau.
Da würde man ja auch sagen, okay, klar, da müsste man natürlich noch jetzt eine mehr genauere Diagnostik machen, klar, aber das hat man ja schnell mal bei Persönlichkeitsstörungen.
Das ist schon ein Statement, ne? Jemand, der so reinkommt, dass du den irgendwie auf sokratischem Wege dazu bringst, zu sehen, dass er vielleicht ein narzisstisches oder Aggressions- oder whatever-Problem hat, das wäre schon ganz schön übermütig. Ich würde jetzt denken, sowas wie Berentungswunsch zum Beispiel und ich muss, also sekundärer Krankheitsgewinn würde wahrscheinlich auch in die Kategorie fallen, ne?
Ja, ganz großes Thema. Also ich habe das ja in meinem Buch auch erwähnt, ne, dass es ein wenig beachtetes Thema ist, wie oft auch Psychotherapie oder Termine bei uns zum Beispiel vermittelt über die Terminservicestellen und so weiter auch missbraucht werden für solche Sachen, ne? Also es ist einfach zu oft vorgekommen, zumindest schon bei mir, als dass man das jetzt so ignorieren könnte, ne? Patienten, die wirklich kommen. Manchmal geschickt vom Hausarzt, manchmal über die Terminservicestelle, die halt kommen, um...
Oh, das hattest du schon ein paar Mal erwähnt. Ja. Kannst du mal noch ein bisschen erzählen, was das mit der Terminservicestelle auf sich hat und in was du da an Besonderheiten beobachtest? Ich erinnere mich, dass du das schon mal eingebracht hattest, dass die Terminservicestelle eine besonders erfolgreiche Quelle solcher fehlender Indikationen ist oder vorhandener Indikationen.
Ja, leider schon. Also das Beispiel jetzt konkret war, also das, was häufiger schon mal passiert ist, wirklich, dass Leute kommen, weil sie irgendwie vom Psychotherapeuten eine Bestätigung brauchen, dass sie psychisch krank sind, damit der Rentenantrag besser durchgeht. Also oft halt in Fällen, wo das wirklich nicht gerechtfertigt ist, also wo man mit Mühe und Not für so ein bisschen was an Symptomatik zusammenkratzen kann, aber wo man jetzt wirklich nicht sagen wird, okay, das ist eine Indikation für Erwerbsminderungsrente.
Zumal, also bei dir geht es ja um Psychotherapie. Das ist ja so dann definitiv so ein Fall, wo man sagen kann, da liegt einfach keine Veränderungsmotivation vor, weil man ja schlecht bleiben muss sozusagen.
Genau, es ist ja sogar das Gegenteil von Veränderungsmotivation. Ja. Es ist ja eher die Motivation, dass es so bleibt. Also das geht ja komplett entgegen dem Wunsch. Und das, was bei den Patienten oder Patientinnen aber oft vorliegt, ist, dass die einen wirklich dann angucken wie ein Auto, weil sie die Vorstellung haben, Psychotherapie ist da halt mal hingehen und labern und nett besäuselt werden. Mhm. Und dann kann ich trotzdem weiter das mit der Erwerbsminderungsrente machen, weil besser werden muss ja nicht. Also da ist oft auch eine völlig falsche Vorstellung dabei. Und es gab auch schon mal jemanden, der auch vom Hausarzt geschickt war, zumindest beschrieb, dass er mal zum Psychotherapeuten gehen und auch eine Therapie machen muss, weil sonst wäre das unglaubwürdig mit dem Erwerbsminderungsrentenantrag.
Ja, ich glaube, an der Stelle ist es sehr, sehr schlüssig, dass es sozusagen eine klare Kontraindikation von Psychotherapie gibt, was ich übrigens als Seitenbemerkung an der Stelle spannend finde für Kolleginnen, weil ich immer wieder auch in Vorträgen und Workshops erlebe, dass manche Kolleginnen dann schon auch verunsichert sind und sich nicht unbedingt trauen, auch beherzt solche Leute wegzuschicken, ist, dass du sagst, hallo, da steht in den Psychotherapie-Richtlinien in § 27 drin, dass es hier hinderliche Faktoren gibt, die dann auch Kontraindikationen darstellen. Was du im Vorgespräch auch noch, was ich sehr spannend fand, erwähnt hast, waren so Fälle, die ich auch gut kenne und was ich so ein bisschen eye-opening fand, die viel behandelt werden und auch stationär und tagesklinisch und die auch durchaus total krank sind und komplexe Persönlichkeitsstörungen und sonst was alles haben mögen, die aber einfach über die Jahre das nicht hinkriegen, ihre Symptomatik zu reduzieren, also auf einem schlechteren Niveau noch als der Patient, den du jetzt als Fallbeispiel mitgebracht hast. Kannst du das noch ein bisschen erklären? Weil ich glaube, das ist was, was auch viele Kollegen sehen und oft ein bisschen ratlos sind, was sie machen sollen.
Ja, absolut. Also da kann ich gerne ein kurzes Fallbeispiel noch eins streuen, wenn du magst.
Gerne. Ich fand das cool, ja. Einmal für die Hörer. Christian hatte mir zur Auswahl eine lange Liste an Fallbeispielen geschickt und ist lange da, um zu entscheiden, welche jetzt gezwungenermaßen rausfliegen.
Ja, das stimmt. Danke. Das hast du gut gemacht, die Auswahl. Aber das, was du ja auch gerne unbedingt noch integrieren wolltest, war ja tatsächlich das. Also das war diese 62-jährige Patientin, ehemals Reinigungskraft. Die war wirklich schwer und seit Jahren wirklich chronisch depressiv. Die hatte übrigens glaubhaft kein Rentenbegehren. Die hätte total gern wieder gearbeitet und es gehörte auch zu ihrem Insuffizienzerleben, dass das nicht mehr ging. Und bei der ging es wirklich nicht mehr. Die hatte halt ein ganz, ganz, ganz geringes Funktionsniveau, was jetzt so Alltagsstrukturierung, Alltagsgestaltung und so weiter anging. Im Gespräch war die eigentlich durchweg überfordert, affektinkontinent, eigentlich konstant nur am Weinen, also hat sich gar nicht unter Kontrolle gehabt. Und das Wichtige bei der war halt, dass sie schilderte, dass sie über die letzten 3 Jahre, und jetzt kommt's, 8 stationäre und tagesklinische Behandlungen hatte. Also in verschiedenen Kliniken mit wirklich viel Programm, das Übliche, was da halt so gemacht wird, ne? Aber ohne, dass das auch nur im leisesten irgendeinen Effekt auf die Symptomatik hatte. Also de facto ging es der, ich habe sie dann gefragt, ne, um da ranzukommen, wie geht es Ihnen heute, wie ging es Ihnen vor 3 Jahren und so weiter, wie ging es jeweils nach den Klinikaufenthalten, und oft sagen die Leute, ja, danach ging es mir kurz besser und dann bin ich wieder reingerutscht. Nee, es ging ihr eigentlich vorher und nachher immer gleich schlecht, und die Tendenz war eigentlich, es ging ihr jetzt schlechter als vor 3 Jahren.
Ja.
Und das lag halt bei ihr, und das ist jetzt kein Einzelfall, das passiert schon mal häufiger leider. Bei ihr war das halt so, dass quasi bei jedem Klinikaufenthalt erneut irgendwie ihr recht aufdeckend gearbeitet wurde, zumindest beschrieb sie das, und sie hat halt wörtlich gesagt, ne, ich habe bei jedem Klinikaufenthalt mehr darüber gelernt, was ich für schreckliche Traumata in meinem Leben hatte. Die hatte auch wirklich viel biografische Belastung, wirklich. Aber es wurde dann halt nie was damit gemacht, ne? Also sie hatte dann irgendwann die Wahrnehmung in dem Moment, wo sie bei mir saß, ich habe so viele Traumata, ich weiß ja gar nicht, wie ich die alle jemals bearbeiten soll. Was soll denn aus meinem Leben noch werden? Also die war eher dadurch krankheitsfixiert geworden, ne, und nicht lösungsorientiert.
Ja, und möglicherweise hatten ja auch Kollegen so nach dem Motto, man kann mal über die Biografie sprechen, aber dann vielleicht auch wahrgenommen, dass sie überfordert ist mit einer traumaorientierten Arbeit oder was auch immer.
Ja.
Ich finde den Fall oder diese Konstellation, die ich auch durchaus schon öfter gesehen habe in meinem Leben, ich finde die deshalb interessant, weil im Vergleich jetzt zu deinem zweiten Fallbeispiel, dieser dependente Mann, der ja aber ein hohes Funktionsniveau hat, bei dem hat man irgendwie noch so einen Impuls, auch ein bisschen die Achseln zu zucken und sagen, ja, wenn du halt was Unrealistisches willst und du bist ja eigentlich in der Lage zu sehen, dass es unrealistisch ist, sorry, das geht halt nicht. Während bei dieser Reinigungskraft, da weitet sich einem ja das Herz und man denkt, man will die irgendwie retten. Da finde ich, fällt es mir persönlich schwerer zu sagen, hallo, hier gibt es eine Kontraindikation für Psychotherapie, nämlich fehlende Veränderungsfähigkeit. Jetzt mal Klammer auf, natürlich vorausgesetzt, dass man schon einigermaßen sicherstellen kann, dass auch alles Mögliche probiert wurde. Aber ich glaube, da kann man bei 8 stationären und tagesstationären Aufenthalten dann auch wahrscheinlich von ausgehen. Und du wirst ja auch nochmal nachgefragt haben. Und da dann sozusagen, hey, das ist ein Fall für Sozialpsychiatrie oder andere Unterstützungssysteme, aber ich kann hier nichts machen, schmerzt mich irgendwie gefühlt mehr als der dependente Mann, wo ich auch denke, ja, so what? Ich weiß nicht. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich absolut. Ich überlege gerade nur kurz, wie es bei mir war. Also ich würde sagen, tendenziell auch so rum. Die 62-jährige Dame, von der ich gerade erzählt habe, die hat bei mir ganz viel Mitleid ausgelöst, definitiv. Also die tat mir furchtbar leid. Aber das Besondere war, dass es für die, das war ja das Gute, ne? Für die war es unglaublich entlastend, dass jemand zu ihr sagt, das habe ich ihr auch sehr wörtlich gesagt, ich bin da sehr direkt und transparent und rede jetzt nicht um den heißen Brei rum. Ich habe ihr halt gesagt, ich empfehle Ihnen ganz klar, keine ambulante Psychotherapie zu machen, weil Sie das überfordern und wahrscheinlich Ihre Symptomatik noch schlimmer machen würde. Also ich habe ihr deutlich gemacht, dass das quasi auch gedacht ist, um sie zu schützen. Und die hat dann tatsächlich vor Erleichterung geweint, wirklich noch, weil
Okay.
sie halt immer gelernt hat, also durch diese vorherigen Behandlungen war halt immer die Botschaft, ne, sie haben so viel Schlimmes, das müssen sie alles verarbeiten und so weiter. Zumindest hatte sie es so verarbeitet, ne? Weiß ja nicht, dass es so gesagt
Okay, also sie wurde sozusagen, eigentlich hat sie die Überforderung, die das für sie bedeutet hat, sich jetzt sozusagen wirklich strukturell weiterzuentwickeln oder wie man es auch immer nennen will, hat sie auch gespürt, und dass du den Druck rausgenommen hast und gesagt hast, das geht nicht, und vielleicht sogar, es gibt aber andere Hilfsangebote aus dem sozialpsychiatrischen Bereich, war in dem Fall für sie
Genau.
eine Entlastung. Das ist eine gute Botschaft. Ah,
Ja.
ja.
Und auch deutlich zu machen, was sie vor allem braucht und was die Unterschiede der verschiedenen Hilfsangebote sind, das weiß so ein Otto-Normal-Mensch ja nicht, der jetzt nicht die ganze Zeit mit
Nee,
Symptomen.
natürlich nicht, absolut nicht, absolut. Das wissen auch
Ja.
ehrlicherweise manche Psychotherapeuten gar nicht so
Ja,
wahnsinnig
ja.
gut. Traurigerweise, ja.
Und es ist ja dann auch zum Beispiel bei so jemandem, würde man sich ja zum Beispiel Soziotherapie als das Sinnvollste wünschen, ne? Also alltagsnahe Unterstützung, lebenspraktisch, das ist halt super schwer ambulant zu bekommen, ist ja auch, soweit ich letztens gehört habe, total kaputt gespart. Aber genau sowas wäre natürlich für so jemanden das Beste und nichts, was jetzt inhaltlich wieder in irgendwelchen Kindheitssachen rumrührt, ne?
Ja, absolut.
Ja.
bevor wir zu den Terminservicestellen kommen, aber die hast du dir ja eh aufgeschrieben.
Habe ich mir notiert, ja.
Genau, die Frage, warum diese Personen eigentlich kommen. Also ich habe jetzt gehört, im Prinzip dieser erste Fall, der psychosomatische Fall ohne Indikation oder der in Anführungszeichen psychosomatische Fall ohne Indikation, im Prinzip von Hausärzten geschickt, irgendwie musst du doch weinen, irgendwie geht's dir schlecht, das ist doch irgendwie psychosomatisch. Dann ist diese Geschichte, an mir ändern sie gar nichts, oder der Narzisst, der sagt, ich bin nur wegen meiner Partnerin, also irgendwie auch von anderen geschickt. Dann dieses Thema Rentenbegehren, ganz klar, sekundärer Krankheitsgewinn durch Psychotherapie kriege ich das. Diese 62-Jährige, diese arme Maus, im Prinzip auch irgendwie suggeriert bekommen, so vom System, du musst Psychotherapie machen. Gibt es noch andere Gründe, warum Menschen mit Kontraindikationen bei dir landen?
Also erstmal würde ich, glaube ich, unterstreichen, dass die, die du schon genannt hast, sehr, sehr zutreffend sind. Und das Häufigste, was, glaube ich, dahinter steckt, ist, dass Leute von anderen geschickt werden.
Ja.
Also die meisten Fälle, die ich nicht aufnehme wegen Kontraindikationen, kommen wahrscheinlich wirklich durch falsche Zuweisungen. Hausärztinnen, Hausärzte spielen eine Rolle, aber halt auch Angehörige, ne? Also ich hatte letztens auch eine, das passt eher so in die Generation Z. Das ist tatsächlich passiert zwischen heute und unserem Vorgespräch, dort kennst du den Fall noch nicht. Da ist tatsächlich eine, die war, glaube ich, 23, genau, eine Patientin gekommen, die hatte im Endeffekt nicht, also das war eher der Fall, keine Indikation, ne? Die war geschickt worden von ihrer Freundin, die ihr eine ellenlange Sprachnachricht geschickt hatte, was angeblich alles nicht mit ihr stimme, wie gestört sie sei und wie, da war alles bei, vom psychopathisch bis borderline oder sonst irgendwas. Und in dieser Nachricht hätte diese Freundin die Freundschaft mit ihr auch beendet. Es will nichts mit ihr zu tun, aber sie soll jetzt mal Therapie machen. So. Und mit der bin ich, glaube ich, wirklich 7 verschiedene Störungsbilder durchgegangen. Wir haben ein langes Erstgespräch gemacht. Ich mache die ja recht lang. Und am Ende habe ich ihr gesagt, ich kann wirklich nichts Pathologisches an ihnen finden. Jetzt ist die Frage, ob das gut oder schlecht für sie ist. So, also das ist, also dieses Geschicktwerden ist das eine. Aber ganz oft ist das auch wirklich, das ist auch so ein Ding, dass das in Entlassbriefen aus Kliniken, vor allem aus psychosomatischen Reha-Kliniken, standardmäßig drinsteht. Wir empfehlen eine ambulante Psychotherapie.
Okay. Ohne, was ja auch eine Variante von geschickt werden ist im Prinzip.
Genau.
Irgendjemand hat gesagt, ich muss zum Psychotherapeuten gehen. Das ist was ich auch immer wieder höre und wo ich über diesen Podcast happy bin, ja, weil ich denke, da müssen auch wir Profis differenzierter mit umgehen und müssen, natürlich sind wir froh, dass das Thema psychische Belastung und so weiter mehr Aufmerksamkeit bekommt und dass es weniger passiert, dass es untergeht und dass Leute nicht zu uns geschickt werden sozusagen. Aber diese andere Seite, dass Leute auch geschickt werden, die eigentlich gar keine Indikation haben, das ist natürlich auch einfach ein Wissen, was wir haben müssen, weil wenn jetzt alle möglichen Leute behaupten, irgendjemand müsse kommen, Entlassbriefe, Freundinnen, Partner, Rentenbegehrensberater, dann was sollen die anderes tun, als zu uns zu kommen? Ne?
Genau. Und das ist, finde ich, halt so ein wichtiger Punkt, weil das führt ja zu etwas, was unfassbar relevant für die Versorgungskrise ist. Ne? Weil der gemeinsame Nenner ist ja meistens von all denen, über die wir gerade gesprochen haben, diese sogenannten Geschickten, dass die keine eigene Änderungsmotivation haben.
Und, oder Fähigkeit oder Änderungsfähigkeit.
Ja, oder Änderungsfähigkeit, genau. Mhm. Und die, naja, die verstopfen in Anführungsstrichen, klingt jetzt etwas fies, aber die verstopfen ja letztendlich dann die Wege, ne? Also die Wartelisten und halt auch, da sind wir da ein bisschen, die Terminservicestellen. Und also man muss sich ja immer klar machen, auch wenn das jetzt auf den ersten Blick vielleicht gemein klingt, aber all das, was dann an diese PatientInnen geht, an Ressourcen, kann anderen nicht zur Verfügung stehen, bei denen vielleicht die notwendigen und die hinreichenden Bedingungen erfüllt sind. Also das ist hochgradig relevant für die Versorgungskrise. Deshalb ist mir das so wichtig.
Ich weiß, und das finde ich auch super wichtig. Und was ich eben besonders interessant und wichtig finde, ist dein Claim zu sagen, und wir müssen auch auf diese Leute schauen, wie eben die 62-jährige Reinigungskraft, die zwar eine massive psychische Problematik hat, ohne Frage, aber einfach diese Veränderungsfähigkeit nicht hat, weil wir ja auch in dieser Diskussion um die, wen versorgen die Psychotherapeuten? Da kommt ja auch immer mal wieder, ja, die suchen sich immer die leichten, netten Patienten mit Angststörungen und Depressionen raus. Und die armen, schweren Fälle kriegen keine Plätze. Und ich denke, dass das in vielen Fällen durchaus was dran ist. Ja, also der Podcast mit Andreas Knufus und Psychotiker und Suchtkranke.
Hab ich gehört.
Da geht's ja darum. Aber eben so jemand wie diese Frau, da kannst du ganz, ganz viele Stunden Psychotherapie reinstecken. Sie ist dadurch gestresst und belastet, erlebt sich permanent überfordert. Das bringt ihr überhaupt nichts. Sie weint vor Erleichterung, wenn du ihr sagst, eine psychiatrische Krankenpflege ist viel besser für sie. Und das sind natürlich Sitzungen, die nichts bringen, die Patientin stressen und tatsächlich den Platz für vielleicht drei andere Therapien belegen, wenn du dann da noch einen Landsmann
hast. Genau, also das ist mir, genau, das ist super wichtig, gut, dass du den Punkt aufbringst, dass ich finde, dass diese Diskussion etwas weg muss von wir behandeln nur die Leichtkranken hinzu, behandeln wir die, bei denen wirklich die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass das auch was bringen kann. Und ja, das, mein Argument da ist halt wirklich, wir sind dafür eigentlich dazu verpflichtet oder ist unsere Verantwortung, das zu prüfen, weil, also zumindest jetzt im GKV-System, wo die meiste Psychotherapie stattfindet, wir sind ja nun mal dazu verpflichtet, dieses Blöde, also für viele Blöde, aber es ist ja wichtig, Wirtschaftlichkeitsgebot zu berücksichtigen. Und da steht ja, ne, das ist Sozialgesetzbuch 5, Paragraph 12, ganz klar drin, dass Psychotherapie...
Naja, ich finde es ehrlich gesagt gar nicht blöd. Ich meine, wir
das
wissen,
war auch nicht, dass
wir einsparen
müssen. Wichtig und gut, aber es wird für viele halt als lästig angesehen, glaube ich. Deshalb
sage
ich das. Ich finde das überhaupt nicht blöd, auch wie du. Aber da steht ja ganz klar drin, Psychotherapie muss halt erstens notwendig sein. Das ist das Thema Indikation, ne? Notwendige Bedingung. Und sie muss zweckmäßig sein. Das heißt, sie muss auch etwas bringen. Und mein Eindruck ist halt, dass das zu häufig ignoriert wird. Sowohl am Anfang bei der Prognosestellung als auch im Verlauf, ne? Im Sinne von, ja, hängen wir halt nochmal 20 Sitzungen dran, obwohl, ja, es hat doch nicht wirklich was gebracht.
Das sind diese Fälle, wo man dann sagt, es hat jetzt, wir haben jetzt 20 Stunden gemacht, es bringt nichts, wir müssen Langzeittherapie machen. Und tatsächlich ist hier dein Claim, please, prüf mal die Zweckmäßigkeit, ob hier vielleicht einfach eine Kontraindikation vorliegt. Und ich höre schon die Stimmen, die dann sagen, da wurde einfach nicht genug versucht, die müsste man doch retten können. Mhm. Du grinst, sehe ich. Du weißt, was ich meine. Was würdest du denen sagen?
Das ist, ich würde da halt dafür plädieren, das ein bisschen weniger zu emotionalisieren und das etwas sachlicher und rationaler zu betrachten. Ne? Weil natürlich spielen da ganz viele Gefühle eine Rolle und wir möchten irgendwie, oder was heißt wir, viele haben wahrscheinlich eine gewisse Motivation, dass sie Menschen einfach helfen oder sie retten wollen. Ich würde halt immer sagen, das ist jetzt, um psychotherapeutisch tätig zu werden, vielleicht nicht die allerbeste Motivation, weil wir uns ja eigentlich klar machen sollten, und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Ganzen, was super wichtig ist, wo unsere Grenzen liegen. Also, dass wir nicht jedes Störungsbild und auch nicht bei jedem Menschen behandeln können. Übrigens, ein Riesenthema ist ja auch, ne, bei der Frage Kontraindikation spielt ja auch eine Riesenrolle, ob überhaupt eine tragfähige therapeutische Beziehung hergestellt werden kann, weil da wissen wir, dass das ein Riesenprädiktor für Therapieerfolg ist, durch die Bank, durch alle Meta-Analysen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel mit jemandem uns überhaupt nicht warm werden, also wenn das von der Übertragung und so weiter überhaupt nicht funktioniert und wir merken, das wird jetzt auch in 20 Sitzungen nicht besser werden, egal wie viel wir investieren, ist es vielleicht klüger und auch ehrlicher und auch rücksichtsvoller im Vergleich, immer mit Rücksicht auf die Solidargemeinschaft, die insgesamt ja für die Behandlung zahlt. Das darf man ja nie vergessen, die muss man immer bedenken. Das dann nicht zu tun, weil es nicht erwartbar ist, dass es etwas helfen wird. Und auf einer anderen Ebene würde ich die Frage halt noch beantworten damit, dass das eigentlich etwas mit etwas zu tun hat, was wir unseren PatientInnen ja auch immer beibringen, nämlich unangenehme Gefühle aushalten.
Denn was ja, das stimmt natürlich. Es fühlt sich, aber auch da haben wir ja das, was wir den Patienten beibringen, dass es oft kurzfristig unangenehm ist, aber langfristig dann doch die bessere Lösung. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die viele Kollegen machen, die sich dann irgendwann schon mal trauen, auch zu sagen, ja, meine liebe Patientin, ich glaube, es bringt hier nichts, dass dann durchaus auch sowas passiert wie das erleichterte Weinen, dass sie sagt, Gott sei Dank muss ich mir diesen Stress nicht mehr antun oder einfach das gute Gefühl, sinnvolle Arbeit zu tun, weil man dann seine Sitzung sozusagen vorwiegend mit Patienten machen kann, die profitieren können, also die Indikation haben und keine Kontraindikation.
Ja. Genau, und das sind dann halt, wenn man das jetzt statistisch übereinander legen würde, sind das halt oft vielleicht die sogenannten leichten Fälle oder es sind die mit Affektiven und Angststörungen. Aber das sind halt auch die, wenn man sich ehrlich macht, wo Psychotherapie ja, wenn man sich die Meta-Analysen anguckt, nachgewiesenermaßen auch am besten wirkt.
Ja.
So. Also uns das dann umgekehrt wieder vorzuwerfen, finde ich immer nur halb richtig sozusagen.
Ne? Ja, das finde ich wirklich einen total guten Gedanken, den ich aus unseren Diskussionen schon sehr mitgenommen habe. Und ich finde, den man auch, wenn man sowas wie das, was Andreas Knuff gesagt hat, der ja ein großes Herz hat für suchtkranke Patienten und für sozialpsychiatrische Patienten und für psychotische Patienten und der aber im Prinzip genau das Gleiche sagt wie du, nur von einer anderen Richtung, ne? Dass da ja das Elend ist, dass Menschen mit Psychosen vielleicht 20 Jahre Psychiatrieerfahrung machen, aber nie Psychotherapie hatten. Und das ist ja genau das, was er schildert. Prüft die Möglichkeiten, was zu tun ist. Die Indikation ist oft fraglos gegeben, aber auch die Ressourcen sind durchaus da. Die Veränderungsfähigkeit kann da sein. Und dann ist es sozusagen mit genau dem gleichen Gedanken, kannst du auch an schwere Fälle rangehen und einem Psychotiker, der traumatischste Erfahrungen in der Psychiatrie gemacht hat und nie Psychotherapie hatte, guten Gewissens was anbieten, obwohl es ein schwerer Fall ist, während du vielleicht deine Reinigungskraft, die schon völlig erledigt ist von den ganzen Psychotherapieversuchen, die auf sie geschmissen wurden, ihr besser nichts mehr anbietest. Auch ein schwerer Fall sozusagen. Du, bevor wir da kommen, wie du das eigentlich rausfindest, ja, also ob jemand in die Kategorie hier ist, sollte keine Psychotherapie angeboten werden oder nicht, wie du das rausfindest, was du dann machst, noch einmal die Terminzahl stellen. Können wir diese Klammer mal schließen?
Ja, lass uns die Klammer schließen. Ich komme gleich vielleicht nochmal zu einem anderen Punkt zurück, der mir gerade noch wichtig war, aber erstmal die Terminservice stellen, genau. Also die haben deshalb so eine große Relevanz, weil da überhaupt keine Filterung stattfindet. Ne? Also das heißt, jeder, der da anruft, kriegt einen Termin vermittelt. Und jetzt haben wir ja schon viel darüber gesprochen, wie viele Dinge eigentlich dafür sprechen, dass man keinen Termin beim Psychotherapeuten bekommen sollte, wie zum Beispiel keine klinisch relevante Indikation oder halt auch das Vorliegen von Kontraindikationen. Also die, die ich mit so Rentenbegehren bekommen habe, kam auf diesem Kanal, weil die sonst darüber, wenn wir das in der Praxis...
Ach so, weil wenn die sich sozusagen direkt in der Praxis melden und ich sag mal ganz platt eine Mail schreiben nach dem Motto, mein Rentenbegehren unterstützender Arzt hat gesagt, ich muss jetzt eine Psychotherapie machen, damit es mit der Rente klappt, dann sagt natürlich jeder, nö. Aber über die Terminservicestelle kriegen die...
verstehe. Genau, da findet halt keine Filterung statt. Und ich habe ja bei mir in der Praxis ein... finde ich, ganz gut funktionierendes Filtersystem, weil wir einfach ein ausführliches Kontaktformular haben, wo Leute sehr genau angeben können, was ihr Anliegen ist und auch, ob deutlich wird, dass es was Behandlungsbedürftiges gibt und so weiter und so fort. Und das ist ein mehrstufiges Verfahren und all das, ich habe da schon oft mit Menschen von der TSS drüber diskutiert, aber das ist halt von der Sozialgesetzgebung her nicht vorgesehen. Also es ist nicht vorgesehen, dass da irgendeine Fachperson sitzt, die sich das anhört und einschätzt, sondern, also noch nicht mal eine künstliche Intelligenz. Die wäre vielleicht sogar noch besser. Aber genau, das gibt es halt nicht. Das heißt, jeder, der da anruft, kriegt einen Termin. Und deshalb, weil es inzwischen, darüber hast du in vielen anderen Folgen gesprochen, mit deinen Gästen ja auch fast schon zum Lifestyle geworden ist für manche Bevölkerungsgruppen. Stichwort Psychotherapie steht auf meiner To-Do-List, auf meiner Bucket-List. diese Menschen kommen dann halt oft darüber, überzufällig häufig.
Ne? Verstehe. Dann hätten wir diese Klammer geschlossen. Du hast noch einen Punkt, der dir wichtig war.
Ja, also der Punkt war, warum vielleicht man davor zurückschreckt, solchen Leuten unangenehme Rückmeldungen zu geben, im Sinne von, es ist ja im Endeffekt eine Zurückweisung. Ne? Und so, und ich bin auch mal bei dem Thema Gefühle und wir bringen unseren PatientInnen ja bei, negative Gefühle auszuhalten. Ich mache mir dann halt die Gedanken, weißt du, das, was das bei uns ja auslöst, ist ja, wir fühlen uns vielleicht ein bisschen mies, wir haben vielleicht Schuldgefühle, weil wir jemanden, dem wir eigentlich helfen sollen, weil wir uns so verstehen, abweisen. Vielleicht fühlen wir uns aber auch hilflos, ist auch kein schönes Gefühl. Oder vielleicht fühlen wir uns so ein bisschen wie so rücksichtslos, kaltherzig und so weiter. Aber ich meine, wir bringen den Leuten ja auch bei, dass man negative Gefühle aushalten muss. Und im Endeffekt wäre das dann ja ansonsten ein Problem, das wir haben. Ne? Und also aus sowas wie Mitleid oder weil wir irgendein Gefühl von XYZ nicht aushalten wollen, jemandem dann etwas anzubieten oder aufzuschwatzen, obwohl wir eigentlich wissen, dass wir wahrscheinlich kaum was ändern können. Das ist ja vielleicht die schlechteste Motivation, dann doch jemanden zu übernehmen.
Ja, okay.
Das war der Punkt, der mir noch wichtig war.
Das stimmt, das ist wichtig. Ich habe dich da abgewürgt, weil ich gesagt habe, wenn man es doch hinkriegt, dann macht man langfristig gute Erfahrungen. Aber das stimmt, der Punkt ist natürlich wichtig.
Ja.
Dir ist es ja super wichtig, dass du zackig rausbekommst, wer in welche Kategorie fällt. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, du hast ein ausführliches Kontaktformular schon mit Vorabinfos. Mhm. Was machst du, um möglichst optimal deine Ressourcen einzusetzen und möglichst die Patienten ohne Indikation oder die Patienten mit Kontraindikation gar nicht erst in eine Therapie durchzulassen sozusagen?
Ja, also ich mache tatsächlich die Erstgespräche länger als wahrscheinlich die meisten. Also bei mir ist ein Erstgespräch standardmäßig immer mindestens 100 Minuten. Also psychotherapeutische Sprechstunde ermöglicht uns ja, das mache ich manchmal auch, wenn es gebraucht wird, ne, bis zu 150 Minuten zu machen. Das ist tatsächlich nicht verboten, das am Stück zu tun. Und ich finde das super sinnvoll, auch am Stück das zu machen. Übrigens finde ich es auch besser, als das über mehrere Termine zu machen, weil wenn die Leute dann erstmal uns so ein bisschen kennengelernt haben, sich an uns binden, Hoffnung entwickeln und so weiter.
Dann haben sie schon so ein Therapiegefühl sozusagen.
Und die dann quasi zurückzuweisen, ist, finde ich, viel schlimmer, als wenn man das nach einem Termin...
Ja, als nach einem richtig langen Gespräch,
ja. Ja, so. Und ich mache das halt so lang, weil ich halt da wirklich schaffe, alle Informationen rauszukriegen, die ich brauche. Also das, was ich da erstmal ja auch prüfe, ist, kriege ich ein Verständnis von dem Patienten und von seiner Problematik auch, ne, inklusive biografischem Hintergrund, sodass ich ein Verständnis davon habe, was da vorliegt und ich auch ein Verständnis entwickle, es geht ja auch durchaus darum, ob jetzt ich spezifisch der Richtige bin, ob ich da wirklich mir eine Vorstellung machen kann, was ich da helfen und leisten kann.
Okay, das heißt, gute Vorabinfos schon und ein langes Erstgespräch, in dem du wirklich so viel abklopfen kannst, dass du zu dem Punkt kommen kannst, ich habe jetzt wirklich Indikation und Kontraindikation geprüft, ist der Königsweg da?
Genau, also ich würde sagen, das Wichtigste ist auch, ne, ich hatte eine feste Struktur in dem Erstgespräch, ich fange immer mit einem Anamnesebogen an und das sind natürlich solche Dinge wie berufliche Situation, wurde ein Erwerbsminderungsrentenantrag gestellt, ist eine Reha beantragt, dieser ganze sozialpsychiatrische Kram, wenn man so will, die sozialen Aspekte, aber halt auch, ne, ich höre mir sehr genau an, was an Vorbehandlungen gelaufen ist und was die jeweils auch gebracht haben. Ich frage natürlich zum sozialen Umfeld, gibt es da Unterstützung, weil auch das ist ja ein wichtiger Faktor, ne? Also soziale Unterstützung ist natürlich prognostisch günstig. Und wenn es Vorbehandlungen gibt, frage ich natürlich auch, wie die gelaufen sind, woran die gearbeitet haben. Und ganz, also interessante Frage, die immer wieder sehr aufschlussreich ist, ob die Leute sich noch dran erinnern.
Das kenne ich, das habe ich so oft erlebt.
Das kennst du, glaube ich, auch.
Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben, aber geholfen hat es nichts. Da habe ich auch mal gedacht, scheiße.
Ja, ich kriege dann oftmals die Antwort, ich weiß nicht mehr genau, aber irgendwie hat es gut getan und wir haben so geredet. Ja, da weiß man halt auch so gut wie nichts, ne? Ja.
Okay, also ausführliches Erstgespräch und du würdest sagen, Kombi aus schon vorab Informationsbogen und 2 Stunden reden, ja, mir leuchtet das absolut ein, dass du dann im Prinzip in der Regel eine gute Entscheidung treffen kannst, zu sagen, hier liegen Kontraindikationen vor oder hier liegt einfach keine Indikation vor. Und ich finde den Punkt der Entlastung, ja, ich denke da jetzt sehr an die Reinigungsfachfrau und sehr an die junge Frau mit dem Lupus, für die das ja auch eine absolute Bestätigung ist, dann von dir zu hören, dass hier ist keine Indikation, aber es gibt ja auch, und da hast du ja schon gesagt, da bist du auch glasklar und super transparent und erklärst auch sicherlich, warum du das so siehst, aber du wirst ja auch Reaktionen kriegen, die mal enttäuschter sind, ne? So wie von dem Mann, der jetzt einfach gerne wieder jemanden gehabt hätte, der ihn irgendwie über sein Schuldproblem ein bisschen durchträgt.
Ja, beziehungsweise der Patient war tatsächlich auch gar nicht so frustriert. Also dem habe ich tatsächlich relativ platt gesagt, ich glaube, das, was Sie einfach jetzt noch hinkriegen müssen nach den 5 Vorbehandlungen, ist keine 6., sondern einfach mal den Schritt ins Handeln und das Gefühl aushalten, Klammer auf, das geht, Klammer zu. Also das hat ihn durchaus inspiriert und er hat sich bedankt für die klare Ansage.
Also, dependent, wie er war, hätte er natürlich keinen Konflikt mit dir riskiert. Das ist allerdings auch nicht ungünstig dann für dich.
Das stimmt, aber es wirkte glaubhaft. Also auch so, als hätte das jetzt noch keiner so direkt zu ihm gesagt. Aber ich kriege natürlich durchaus viele Enttäuschte. Also als ich eben über die Gefühle gesprochen habe, habe ich natürlich über welche gesprochen, die ich dann auch habe. Ne? Ich habe immer montags und freitags Erstgespräche. Ich gehe manchmal ins Wochenende mit so einem Gefühl von, oh, hast du die jetzt im Stich gelassen? Warst du wieder zu kaltherzig? Warst du wieder zu streng? Bla, bla, bla. Und dann ist aber die goldene Regel, ne, bevor ich irgendwie meine Entscheidung ändere und da wieder anrufe und sage, wollen Sie nicht doch, das Wochenende wird erstmal durchgezogen. Und wenn das am Montag immer noch so ist, dann würde ich es tun. Und also es ist noch nie passiert.
Das finde ich jetzt mal eine richtig gute Sache, dass man sozusagen nicht, weil ja genauso wie man das Patienten beibringt, diese Gefühle auszuhalten, ne? Wenn dieses Gefühl von Entlastung und ich muss den doch jetzt retten und Helfersyndrom sozusagen poppt hoch. Auch das legt sich mit der Zeit und die Ratio wird gewinnen. Also das ist auch eine spannende
Technik. Ja. Also nach dem Motto, ne, ein Gefühl, dass wirklich ein guter Ratgeber ist, ist auch noch in 3 Tagen da.
Halt, ja, ne? Das ist gut. Und ansonsten, wie gehst du um mit Enttäuschung? Ich ahne es schon, du bleibst einfach klar und sagst, was Phase ist und redest nicht groß um den heißen Brei, oder?
Nee, also ich bin jetzt ja auch kein Unmensch, ich bin ja schon empathisch und zugewandt. Aber ich lasse mir die Klarheit nicht nehmen. Ne? Ja. Also ich ändere dann jetzt auch nicht, wenn jemand, also natürlich ist es dann oft so, dass Menschen verzweifelt sind, weinen und aber sagen, aber ich brauche darum, mir geht's doch schlecht. Und ja, dann sage ich halt, klar, das sehe ich auch, nur das ist dann halt mir auch sehr wichtig, deutlich zu machen, sicherlich brauchen Sie Hilfe, aber das, was ich anbieten kann, ist, glaube ich, nicht das, was bei Ihnen wirklich langfristig oder auch vielleicht sogar kurzfristig hilft. Ne?
Ja.
Also ich erkläre auch oft, dass eine Psychotherapie zu machen, wenn man es ordentlich macht, ja auch, und das ist ja auch wichtig, das fordert ja auch viel von Menschen. Ne? Also damit es wirklich funktioniert, muss man dann ja auch ins Handeln und ins Ändern kommen und das ist mehr als die 50 Minuten pro Woche. Wenn es funktionieren soll, muss dazwischen Transfer stattfinden. Und wenn man das den Menschen erklärt, das ist meine Erfahrung, dann wird es oft auch für die etwas leichter annehmbar, wenn man deutlich auch machen kann, dass man sie auch vor Überforderung schützt und Psychotherapie halt nicht einfach nur Entlastung und mal reden und alles loswerden ist, ne? Was ja immer noch weit verbreitet ist als Fehlannahme.
Ja, ja, das ist gut. Also ganz klar bleiben, transparent sein, Einschätzung begründen und aber auch erklären, was es denn überhaupt hieße, Psychotherapie zu machen und da auch mal eben diese Seite zu betonen. Also nicht die Arme aufzumachen und den Menschen einfach ans Herz zu drücken, sondern auch mal zu sagen, das wird auch ganz schön anstrengend. Und an der Stelle, klar, da kann ich mir gut vorstellen, dass dann viele auch mitgehen. Sag mal, wie viele, würdest du sagen, schickst du ungefähr weg wegen fehlender Indikation oder Kontraindikation?
Ja, ich habe tatsächlich noch mal nach unserem Vorgespräch genauer reingeguckt. Ich wollte es wirklich mal genauer wissen.
Ja.
Also tatsächlich ist es so, dass ich jetzt über das letzte Jahr ungefähr nach dem Erstgespräch ungefähr ein Drittel für Weiterbehandlung weiternehme. Also entweder für eine Gruppentherapie, da kann ich meistens sofort was anbieten, oder halt Warteliste für Einzeltherapie, manchmal auch Akutbehandlung. Und zwei Drittel dann nicht weiter behandle. Und da habe ich mir nochmal geguckt, ungefähr von diesen zwei Dritteln ist wiederum ungefähr ein Viertel, weil keine Indikation, wie jetzt
unser erstes. Also wie die junge Frau, die psychosomatisch, aber in Wirklichkeit hatte sie einen Lupus?
Ja, genau. Oder halt die, die von der Freundin geschickt wird, weil sie angeblich eine Psychopathin ist, aber in Wirklichkeit hat sie nichts. Und dann 75% habe ich ungefähr geschaut, wo es eine Indikation gibt, aber halt mindestens eine oder mehrere Kontraindikationen, wo halt die ganzen verschiedenen Sachen so bunt gemischt sind, über die wir heute gesprochen haben. Ne?
Also Rentenbegehren, keine Veränderungsfähigkeit, letztendlich keine Motivation und so weiter.
Genau.
Wow, das heißt, ungefähr die Hälfte ist so, dass du sagen würdest, es gibt eine Kontraindikation und dann gibt es eine gute Handvoll von fehlender Indikation und ein Drittel lang ist. Das ist stark und zeigt auch, was für ein Potenzial da drin liegt. Ja, wenn jetzt jemand den Podcast hier anhört und sich überlegt, stimmt, da könnte ich auch mehr drauf achten. Also wenn man da einfach ein bisschen wacher für wird und ich sag mal jetzt mal nur halb so viele wie du in aller Klarheit sich traut zu sagen, da liegt's hier nicht vor, da wird viel Platz frei für viele Menschen, denen wir gut helfen können.
Absolut. Und bei diesen, die ich dann halt auch weiterschicke, muss man vielleicht auch noch sagen, natürlich gibt es manche, wo es Dinge gibt, die einer Veränderung unterliegen, wo ich dann eher vereinbare, wir treffen uns in einem halben Jahr nochmal. Oder, also es gibt ja so Fälle, wo ich dann was Klares, Somatisches sehe, zum Beispiel nicht gar nicht selten, ne, dass ich den Verdacht habe auf ein Schlafapnoe-Syndrom, wenn einfach alle Klassiker an Hinweisen da sind, wie Tagesschläfrigkeit, Übergewicht, Schnarchen und so weiter, die dann darüber Konzentrationsprobleme und depressive Symptome haben und wo ich dann sage, wenn sie als nachgewiesen haben, Schlaflabordiagnostik stattgefunden hat und sie haben aber immer noch die und die Probleme, dann melden sie sich bitte wieder. Ne?
Okay.
Also diese Option ist da inklusive, ne? Also das ist mit dabei.
Macht ja auch Sinn, ja. Okay. Ich fand das super interessant, was du erzählt hast. Ich überlege gerade so, was meine Take-Home-Messages sind aus dem Thema, warum wir Kontraindikationen, Indikationen besser beachten sollten. Ich nehme so mit, bisschen mehr Mut, wenn jemand wie deine erste Patientin kommt, die am Schluss eine Lupusdiagnose hatte. Ich muss nicht die Lupusdiagnose stellen, aber ich muss auch nicht die Verzweiflung der Hausärztin einfach übernehmen und sagen, ich mache jetzt irgendwas mit der. Und ich nehme mal wieder, das hatten wir in anderen Podcasts ja auch schon wieder, aber jetzt bei dir besonders mit, es gibt wirklich Kontraindikationen, die auch in den Psychotherapierichtlinien stehen und sowas wie mangelnde Veränderungsfähigkeit steht da einfach auch mit drin. Und natürlich muss man das gründlich prüfen und da hilft einfach wirklich eine genaue Diagnostik und nicht gleich liebevoll einsteigen, sondern wirklich den Fall 100 Minuten abklopfen auf Herz und Nieren und dann da an der Stelle jetzt wirklich mal wieder auch den Mut haben zur Transparenz. Das ist wichtig, das nehme ich mit und ich nehme auch mit, was ich auch immer wieder erlebt habe, dass nicht jede Patientin, nicht jeder potenzielle Klient dann traurig, beleidigt oder eingeschnappt oder verzweifelt ist. Die eine oder andere wirklich sehr dankbar, dass das vom Psychotherapeuten genauso eingeschätzt wird, wie sie sich irgendwie eigentlich auch schon gedacht hat.
Ja, und ich würde gerne noch hinzufügen, weil das sehr gut dazu passt. Du hast ja auch von Mut gesprochen. Ich finde, man kann das ganz gut nochmal frame auch als mehr Mut zum Zumuten. Ne? Also mehr Mut auch dem PatientInnen etwas zuzumuten wie eine Zurückweisung. Weil es sie halt, also sich aus den genannten Gründen, das müssen wir nicht alles nochmal wiederholen, lohnt. Ne? Und da wir das auch den anderen Versicherten im Solidarsystem schuldig sind im Grunde. Und also quasi auch PatientInnen nicht zu behandeln eigentlich wie Kinder. Ne? Also hinter dieser Idee, wir können denen das nicht zumuten, weil dann sind die traurig und dann fühlen sie sich zurückgewiesen und so weiter, steckt ja, finde ich, auch ein Menschenbild, das ich jetzt nicht unbedingt teile. Ne? Also das hat so was Paternalistisches, den Leuten nichts zumuten wollen und vor allem negativen Gefühlen schützen wollen, dabei sagen wir auf anderer Ebene ja ganz oft das Gegenteil, ne? Gefühle aushalten. Deshalb, ich würde die nicht so paternalistisch in Watte packen. Meine Erfahrung ist, man kann den Menschen deutlich mehr zutrauen und sie sind durchaus auch dankbar dafür, wenn man transparent und ehrlich ihnen das sagt.
Das ist doch ein super Schlusswort. Ich danke dir, lieber Christian, dass du da warst. Es war ein spannendes Gespräch wieder. Für alle, die hier dabei geblieben sind, schön, dass ihr noch da seid. Wie immer könnt ihr gerne noch mehr nachlesen in Christians Beitrag. Im Blog psychotherapie.tools Und Vorschläge und Themenwünsche und Kommentare und Rückmeldungen bitte gerne wie gehabt an psychotop@belz.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Im Psychotop mit Dr. Gitta Jakob. Um keines der Gespräche zu verpassen, drücke jetzt auf Abonnieren. Ein Podcast der Belz Verlagsgruppe.